Ich grüße alle ganz herzlich zu unserer Nachmittagsversammlung. Heute Nachmittag geht es hier um das Thema die große Verführung der christlichen Jugend. Ich lese uns einen Vers aus dem 1. Petrusbrief. 1. Petrus 5, Vers 8. Seid nüchtern und wachet. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welchen er verschlinge. Wir wollen beten, soweit es geht, uns dazu erheben. Herr Jesus, wir danken dir auch für diese Nachmittagsstunde. Es ist ein schwieriges Thema in dieser unseren Zeit. So gib unserem Bruder Kraft, Vollmacht, Freimut. Danke, Herr, auch für diese Möglichkeit. Und so wollen wir dir vertrauen. Amen. Wir hören gleich die Botschaft.
Ich möchte zunächst mal euch alle ganz herzlich begrüßen im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Manche habe ich ja schon begrüßen können, andere noch nicht in der großen Zahl, die wir hier wieder versammelt sind. Ja, und auch mir ist bewusst geworden in der Vorbereitung, dass dieses Thema ein nicht ganz einfaches und ein herausforderndes Thema ist. Es liegt mir eigentlich schon viele Jahre auf dem Herzen. Und ich habe das immer wieder mal so gelegentlich angesprochen in Verkündigungen, aber ja, nun ist es so, dass ich versuchen möchte, mit Gottes Hilfe einmal diesen ganzen Komplex, die große Verführung der christlichen Jugend darzustellen. Mit der Hilfe des Herrn hoffe ich, dass das gelingen darf. Dabei möchte ich gleich sagen, ich kann natürlich nur die wichtigsten Dinge anreißen, kann vieles nicht so ganz genau begründen und Zusammenhänge nicht so nachgehen. Was auch ganz wichtig ist, dass wir, wenn wir darüber reden, wie junge Menschen, die sich als Christen verstehen, die vielleicht auch wirklich wiedergeborene Christen sind, irregeführt werden in der heutigen Zeit, dass wir damit niemals diesen jungen Menschen irgendeinen Vorwurf machen wollen oder ihnen die Schuld oder Verantwortung einseitig zuschieben wollen. Es ist einfach eine Not in der heutigen Gemeinde, dass die Jugendlichen, die christlichen Jugendlichen in einer besonderen Weise der Gegenstand von raffinierter Verführung sind. Ich meine, wir sind ja hier in dieser Konferenz, weil wir wissen, dass wir alle in der Gefahr stehen, verführt zu sein. Das gilt natürlich für die gesamten Gläubigen, für die ganze Christenheit. Aber wenn es eine Gruppe gibt, die der Teufel besonders herausgegriffen hat und mit besonderen Absichten und Methoden bearbeitet, dann ist es ganz sicher die Jugend. Und das wollen wir einfach mal ein Stück versuchen, von Gottes Wort nachzuvollziehen. Zunächst einmal natürlich das ganz Grundsätzliche, der Rahmen, den kennen wir ja sehr gut, unsere endzeitlichen Entwicklungen, den der Herr Jesus in Matthäus 24, Vers 4 so umreißt. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Verführung heißt Irreführung. Verführung heißt, dass mit raffinierten Methoden die Gläubigen oder die Christen insgesamt von dem Ziel, das Gott ihnen durch sein Wort vorgegeben hat, abgelenkt und auf einen falschen Weg geleitet werden sollen, der nicht zum Ziel führt. Das ist Verführung. Und diese Verführung geschieht raffiniert und im Namen Jesu Christi. Und wir lesen ja in Vers 11 und 12 dann auch nochmal in dieser Endzeitrede die Warnungen, und es werden viele falsche Propheten auftreten und werden viele verführen. Also die Irreführung betrifft nicht nur irgendwelche Einzelnen, nicht nur irgendwelche leichtsinnigen Christen, die vielleicht sich mit solchen Dingen besonders einlassen, sondern sie betrifft viele. Sie betrifft eine große Menge. Und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, wird die Liebe in vielen erkalten. Ich beziehe diese Vers nicht auf die Welt, sondern auf die Gemeinde. Weil Agape steht hier und Agape-Liebe kann nach der Schrift eigentlich nur ein Gläubiger haben. Ja, also das ist so diese Rahmenbedingungen, diese endzeitlichen Rahmenbedingungen, in denen überhaupt wir eben mit Verführung, mit religiöser Irreführung zu kämpfen haben, wo wir wachsam sein müssen. Und wir müssen bei der Abwehr der Verführung auch ein Stück weit uns bewusst machen, wie arbeitet der Feind bei der Irreführung. Und das gilt auch ganz besonders für das Thema Verführung der Jugend. Nun, dieses Thema halte ich natürlich auch für junge Christen, für meine jugendlichen Zuhörer. Ich freue mich, dass es doch einige gibt. Das war nicht immer so, aber es gibt einige junge, aber dieses Thema richte ich natürlich ganz genauso auch an uns Ältere. Und ich bin ja inzwischen auch schon Großvater, ja, und habe natürlich auch selber bei unseren 10 Kindern sind die allermeisten schon in eben diesem jugendlichen Alter. Und von daher gesehen, das betrifft natürlich uns als Eltern und Großeltern ganz genauso. Es betrifft uns als Gemeindeglieder. Wenn die Jugend in der Gemeinde verführt werden soll, wenn ein Glied leidet, so leiden hoffentlich alle Glieder mit. Deswegen ist es ein Thema, das nicht nur die Jugend angeht. Und es ist einfach wichtig, dass wir uns klar machen, wie verläuft eigentlich diese Jugendverführung heute. Ich habe deshalb mir erlaubt, am Anfang einen Bericht zu lesen, den ich auf meiner Webseite wortderwahrheit.de als aktuelle Notiz vor kurzem verfasst habe. Thema: das Christival 2016. Ich hoffe, die meisten wissen nicht so ganz genau, was das ist. Aber dieses Christival, das heißt ja ein Christusfestival. Und das ist eine Veranstaltung, die seit vielen, vielen Jahren immer wieder abgehalten wird und die so ein bisschen ein Pegelstandsmesser für die christliche Jugendarbeit im evangelikalen Bereich ist. Einfach mal ein paar Auszüge aus diesem Bericht. Das diesjährige Christival in Karlsruhe war nach Meinung seiner Organisatoren ein voller Erfolg. Über 13.000 jugendliche Besucher waren vom 4. bis 8. Mai zusammengekommen und feierten ein riesiges Fest unter dem Motto Jesus versöhnt. In Profimanier wurden diese jungen Leute in eine ausgelassene Stimmung versetzt und mit den verschiedensten Spielarten von Pop- und Rockmusik, charismatischem Lobpreis und flotten Sprüchen angeheizt. Musik ist ein zentrales Element dieses Festivals, das in gewisser Weise eine christliche Nachahmung weltlicher Rock- und Popfestivals ist. Ja, das muss man ja wissen. Also das fing an eben mit Woodstock, ja, und diesen ganzen Rockfestivals, wo eine weltliche Jugendkultur aufgebaut wurde mithilfe der Rock- und Popmusik. Und das wurde von den Christen einfach nachgeäfft. Und von genau derselben Art von Musik lebt, die auch weltliche Jugendliche hören, nur eben in christlich aufgemachter Spielart. Schon hier liegt eine große Not vor. Diese Rock- und Popmusik und am meisten die fromme Variante des charismatischen Worship ist eine verführerische Sinnlichkeit, Zuchtlosigkeit und Ekstase fördernde Musik. Eine gottlose Musik, die sich aus finsteren Quellen speist. Ich werde darüber, mein nächstes Buch ist eine erweiterte Form des charismatischen Lobpreisbuches. Und da habe ich noch mal tiefer nachgerecherchiert die okkulten und heidnischen Wurzeln der Rock- und Popmusik. Ja? Ein Fachmann, ein westlicher Fachmann des Rock und Pop, der selber Popmusiker ist, hat gesagt, Rockmusik ist im Grunde nichts anderes als eine Abwandlung von Voodoo. Ja? Von den zauberischen Melodien und Trommelrhythmen, mit denen die afrikanischen Götzendiener ihre Geister herbeigerufen haben. Das ist die Not hinter dieser ganzen Sache. Ja, werde da noch drauf kommen. Das wollen die meisten jungen Christen nicht wahrhaben, die von dieser Musik geradezu abhängig sind. Aber es ist eine unbestreitbare, traurige Wahrheit. Diese Musik, die Gesetzlosigkeit, Auflehnung, Unzucht und in schweren Fällen okkulte Belastungen hervorruft, ist ein wesentlicher Grund, warum viele christlich angehauchte Jugendliche nicht zu echter Buße und echtem Glauben durchdringen können. Sie ist unheimlich populär. Sie kann als Köder benutzt werden, um junge Menschen zu Events zu locken. Man stelle sich vor, wie viele oder besser wie wenige der 13.000 Besucher gekommen wären, wenn in Karlsruhe nur Bibelarbeiten und geistliche Lieder angeboten worden wären. Aber Rock- und Popmusik ist geistliches Gift und verdirbt diejenigen, welche sie hören. Zu den zahlreichen Bands, die Besucher rockten, gehört unter anderem die Lobpreisgruppe Outbreak Band aus dem charismatischen Glaubenszentrum Bad Gandersheim. Über sie heißt es im Christiwell-Programmheft: Laut und mit viel Rhythmus geht es bei der Outbreak-Band direkt nach White weiter. Die Halle bebt, wenn die Outbreak-Band ihre bekannten Songs erklingen lässt und neben dir 3000 Christiweller die halbe Nacht mitrocken. Als weiteres Beispiel möge das Musikangebot Hip-Hop-Zelt genügen, zu dem wir im Programmheft lesen: Start 21.45 Uhr, pumpender Bass, Graffiti, Hip-Hop-Tanz, DJs am Scratchen und natürlich Rap. Im Hip-Hop-Zelt bewegt sich alles im Viervierteltakt und dreht sich um Jesus. Hip-Hop-Newcomer und alte Hasen werden sich die Bühne teilen. Schweißtreibende Action und tiefsinnige Lyrik sind garantiert. Das Programm wurde schön jugendgemäß angepriesen. Zitat: Zum Abschluss des Christivals erlebst du noch einmal einen Knaller. Jesus feiern mit Gebet, Lobpreis und einer gemeinsamen Abendmahlsfeier. Jeder ist eingeladen, dazu zu kommen. Lea und Daniel werden moderieren und Live-Worship den Lobpreis leiten. Die sogenannten Jesus-Freaks dürfen einen Gottesdienst der besonderen Art abhalten. Zitat: Die Jesus-Freaks werden einen gewohnt lauten Gottesdienst abhalten. Die Lobpreisband 125 wird uns mit ihrer Mischung aus Hardcore und Indie-Rock in die Anbetung führen. Martin Dreier hält die Predigt zum Thema Jesus versöhnt. Versöhnung mit Menschen, die uns in unserer persönlichen Entwicklung ausgegrenzt, bedrängt und verletzt haben. Immer wieder ging es um das Motto Jesus versöhnt. Das ist ja eigentlich eine wahre Aussage. Aber die Art und Weise, wie diese Aussage ausgedeutet wurde, ist handfeste Verführung und Betrug an den jungen Leuten, die diese Worte so oft auf dem Christiwall hörten. Der liberaltheologische Bischof von Baden, Professor Dr. Jochen Cornelius Bundschuh, umschrieb sie so, Zitat: Und es geht um eine befreiende Botschaft, die Mut macht, weil Jesus dich so liebt und so nimmt, wie du bist. Diese Formel, die wir sehr oft im heutigen evangelikalen Predigten hören, drückt das weichgespülte, trügerische Evangelium sehr treffend aus, das auf dem Christiwall, aber sonst auch viel zu oft in evangelikalen Kreisen verkündet wird. Gott liebt dich und nimmt dich an, wie du bist. Du bist für Gott schön und toll, bei ihm kannst du sein, wie du bist. Er segnet dich und hat Großes mit dir vor. Jesus hat alles gut gemacht, du bist jetzt ein geliebtes Kind Gottes, du brauchst nicht heilig leben, die Gnade hat dich von dem Gesetz befreit. So ähnliche Sprüche finden wir immer wieder in den Predigten und ganz besonders bei den jungen Leuten. Und das Schlimme ist, es ist ein Teil Wahrheit dabei und ein Teil Lüge, wie bei jeder raffinierten Verführung. Es ist immer auch Wahrheit dabei. Natürlich liebt Gott die Sünder. Natürlich kann man zu Gott kommen, genauso wie man ist als Sünder, aber etwas wird verschwiegen. Die Bedingung, um zu Gott zu kommen und gerettet zu werden, ist Buße, Herzensumkehr, Bruch mit der Sünde, ihr Lieben. Bruch zumindest im Herzen, dass ich bereit bin, meine Sünde zu bekennen und zu lassen und dass ich bereit bin, mich dem Herrn Jesus bedingungslos auszuliefern. Und das wird nicht mehr verkündigt. Sondern es wird verkündigt, Gott nimmt dich an, so wie du bist, und du kannst auch bleiben, wie du bist. Du kannst auch so weiter sündigen, du kannst weiterhin deine schmutzige Musik hören, du kannst weiterhin im Internet alle möglichen Sachen dir angucken und du kannst weiterhin flirten und irgendwelche Freundschaften mit irgendwelchen Mädchen oder Jungs anbändeln. Das ist alles okay. Und das ist die große Lüge. Das ist der große Betrug dabei. Jesus Christus versöhnt, jawohl, aber es hat den Sohn Gottes alles gekostet. Er musste sein Leben lassen und die Versöhnung wird nur für den wirksam, der Buße tut und sein Leben wirklich dem Herrn Jesus ausliefert. Und das wird den jungen Leuten heute verschwiegen. Man will möglichst viele zu Pseudochristen machen und dann verschweigt man den Preis echter Nachfolge und auch, dass eben die Pforte nicht breit ist, sondern schmal. Und der Weg ist auch schmal und nicht breit. Und das ist genau die große Lüge des Christentums, des breiten Weges. Du kannst auf einer breiten Straße in den Himmel kommen. Du kannst durch eine breite Tür gehen, wo viele, viele Millionen hineinspazieren, schlendern, lässig, locker, pfeifend und trällernd reinspazieren ins Reich Gottes. Das ist eine ganz große Lüge. Aber die wird heute tausendfach verkündigt, natürlich nicht nur jungen Leuten, sondern auch den Erwachsenen, aber gerade auch jungen Leuten, die oft gar nicht die Grundlage haben, das zu unterscheiden und zu erkennen. Ja, die Bibel, das Wort Gottes, was spielt es für eine Rolle auf dem Christiwald? Ich lese mal nochmal einen Auszug. Die Bibel wurde für das Spektakel gekonnt, zeitgemäß inszeniert und umgedeutet. Dabei halfen eine Vielzahl von Referenten, teils liberal, teils evangelikal. Der Unterschied verwischt sich heute zunehmend. Auch ausgesprochen emergent missionale Redner fehlten nicht, zum Beispiel Detlef Kühlein, Thorsten Riewesel, Andreas Schuss, Jele Mailänder, Daniel Rempe und Harald Sommerfeld. Namen, die ihr im zerstörerischen Wachstum in dem Buch nachlesen könnt, wenn ihr wollt. Ja, ein IDEA-Redakteur berichtet von diesen Bibelarbeiten. Die Bibelarbeiten heißen Wortwechsel und werden in vier verschiedenen postmodern anmutenden Ausführungen angeboten. Die junge Generation ist performanceverwöhnt. Die Inszenierung muss stimmen. Das wichtigste Gebot, du sollst nicht langweilen. Also wird alles in einer großen Bibelshow dargeboten. Gezeigt werden Werbespots, die für christliche Hilfsorganisationen werben. Ein Videoclip fasst den vorangegangenen Tag zusammen und kurze Trickfilme führen zum Bibeltext hin oder vom Bibeltext weg. Welches Lied soll als nächstes gesungen werden? Der Moderator zieht aus einer mit Überraschungseiern gefüllten Schale. Das Publikum hat 5 Minuten Zeit, um sich in Kleingruppen über den Bibeltext auszutauschen und eine weitere Minute, um eine Frage dazu zu formulieren. Ein Lichtkegel sucht dann eine Gruppe aus, die ihre Frage vortragen darf. Auf der Bühne stehen 3 Bibelkenner bereit. Sie plaudern miteinander, etwa so, wie man es vom Frühstücksfernsehen kennt. Versöhnung läuft bei dir? Es klingt lässig und aufgekratzt zugleich, als wolle man den Nachweis führen. Hey Leute, auch Christen können voll cool sein. Wer die nächste Frage beantwortet, wird per Zufallsgenerator ermittelt. Zwischendurch wird das Publikum aufgefordert, eine La-O-La-Welle schwappen zu lassen. Für ernste Christen ist diese Show traurig und erschreckend. Die Jugendlichen haben sich sicher sehr wohl gefühlt. Einer beschrieb in einem Video das Christiwel als mega geil. Aber sie haben gar nicht durchschaut, dass sie hier einer raffinierten Verführung zum Opfer gefallen sind. Einer Verführung, die, davon wollen wir mal ausgehen, von den Machern sicher nicht bewusst geplant war. Nein, diese Profi-Jugendleiter und Mitarbeiter aus Landeskirchen, Freikirchen, CVJM und anderen Jugendgruppen waren sicher selbst der Überzeugung, hier eine tolle Fete zu veranstalten, an der ihr sogenannter Jesus begeistert teilnehmen konnte. Aber das alles hat mit dem wahren Herrn Jesus Christus nichts zu tun. Es ist eine pseudo-christliche Show, die einen anderen Jesus, einen anderen Geist und ein anderes Evangelium ausbreitet. Vergleiche 2. Korinther 11, Vers 4. Auf solchen Festivals werden wie auf ihren weltlichen Vorbildern gruppendynamische Tricks und Techniken benutzt, um jungen Menschen ein euphorisches Gefühl zu vermitteln. Dazu braucht es in diesem Alter nicht viel, das tolle Gefühl, mit so vielen Gleichgesinnten zusammen zu sein. Gemeinschaftlicher Tanz zu ekstatischer Musik, Videoclips und Lichterzauber, La-O-La-Wellen und Hände aufheben, Gelegenheiten für Flirts und Händchen halten, ich bestätigende Botschaften wie schön, dass du da bist, du bist toll, super, schön, begabt, einmalig, du bist der Clou. Daneben gibt es natürlich noch mehr. In charismatischen Gebetsgruppen kann man sich die Hände auflegen und über sich weissagen lassen. In Referaten und Seminaren wird das falsche soziale Evangelium verbreitet und zu sozialpolitischem Aktionismus aufgerufen. Man konnte Spiritualitätsangebote wahrnehmen. Zitat: Gott begegnen, dir selbst begegnen, der Welt begegnen und dich auf den Weg der Versöhnung machen. Dafür stehen dir auf dem Christiwald kreative, meditative, laute und leise Räume, Zimmer und Zelte zur Verfügung. Auch Menschen wollen hier mit dir auf die Reise gehen. Du bist herzlich eingeladen. Ich weiß nicht, wer von euch aus der Landeskirche solche Töne kennt. Ja? Das ist diese Meditationsschiene, so ein bisschen esoterisch besinnlich. Ja, in diesem falschen Christentum, das auf dem Christiwald zelebriert wurde, haben biblische Fundamente wie Buße und Erlösung, das Mitgekreuzigtsein und Selbstverleugnung, Heiligung und Gottesfurcht keinen Platz. Es geht um fromm getarnte Selbstverwirklichung und das Ausleben weltlicher Lüste. Es geht um ein Christentum, denn das Vergnügen wichtiger ist als Gott und das nur einen äußeren Schein von Gottesfurcht besitzt. Und da finden wir eben 2. Timotheus 3, Vers 1 bis 5, das lese ich uns nachher noch. In dem Bericht von Carsten Huhn, dem IDEA-Redakteur, wird immer wieder die Ehrfurchtslosigkeit und witzelnde Geschwätzigkeit der falschen Prediger deutlich, die über Gott in einer erschreckend lässigen Haltung reden und dabei die jungen Menschen betrügen, ihnen die Notwendigkeit von echter Herzensumkehr und Bruch mit dem alten Sündenleben verschweigen und stattdessen ein cooles Scheinchristentum verkündigen, in dem der alte Mensch bleiben kann, wer er ist, und angeblich dennoch von Jesus bedingungslos angenommen wird. Durchaus bejahend skizziert Huhn den lockeren Stil der Redner, also von Predigern kann man gar nicht reden, beim Christiwell. Kaum ein Redner ist über 40, alle reden ohne Manuskript und erfreulich phrasenarm. Locker, flockig, flapsig. Wer hören will, wie man Jugendliche mitreißt, hier wird er fündig. Ich stelle mir die Bibel als Comic vor, sagt Tobias Teichen, Gemeindegründer und Pastor der charismatischen ICF-Kirche in München. Um zu illustrieren, wie Gut und Böse in ihm kämpfen, sind hinter ihm auf der Leinwand Engelchen und Teufelchen als Comicfiguren eingeblendet und erteilen ihm Ratschläge. Teichen erzählt die Urgeschichte nach, schlüpft dabei in die Rollen von Gott, Adam und Eva. Adam sieht Eva zum ersten Mal und ist sofort schwer verliebt. Wow, was für ein Design. Naja, das will ich gar nicht weiter ausführen. Ja, was ist hier passiert? Hier wird ein Spektakel abgehalten, der die jungen Leute begeistert. Das muss man sagen. Die sind alle mit leuchtenden Augen oder die allermeisten da rausgekommen und haben gedacht, das war so richtig toll und aufbauend und da haben wir mal wieder so richtig einen Schub für unser Glaubensleben bekommen. Nur die Frage ist, was ist das für ein Glaubensleben und wohin führt dieser Schub? Und wenn wir das uns genauer ansehen wollen, dann müssen wir einfach sehen, dass hier das ein Symptom eines gewaltigen geistlichen Kampfes ist, ihr Lieben. Es gibt einen Ringkampf, wo der Satan und Gott kämpfen um die Herzen der jungen Menschen, gerade derer, die im christlichen Bereich aufgewachsen sind, die sich selber als Christen verstehen oder die vielleicht sogar wirkliche Kinder Gottes sind, was ja ein großer Unterschied ist. Da gibt es einen geistlichen Kampf um die Herzen und um die Seelen. Das müssen wir wissen. Und er wird nicht nur über diese Rock- und Popkultur geführt und nicht nur in der Jugendarbeit. Wir wissen um die Problematik des Internets, der sozialen Medien, der Smartphones, die besonders für junge Leute ein totales geistliches Gift darstellen. Eine ständige Ablenkung und Zerstreuung, die letztlich auch vom Gebet, vom Bibellesen wegführt. Eine Verdummung und eine Beeinflussung mit den Werten der Welt über YouTube, Videoclips und alle möglichen Dinge, über die Musik, die man sich da runterladen kann. Und es gibt eben auch sittliche Verführung, dass einfach die Maßstäbe der Heiligkeit Gottes, des Anstandes, der Sittsamkeit in der jungen Generation erschreckend aufgeweicht werden. Da werden wir nachher noch drauf kommen. Und diese ganzen Dinge sind Symptome einer geistlichen Kampfsituation, eines Ringkampfs, wo auf der einen Seite der lebendige Gott durch sein Wort und durch treue Gläubige auch wirklich darum ringt, die Herzen der jungen Menschen zu echter Buße und Gottesfurcht zu bringen, wo auf der anderen Seite aber auch der Feind und die Werkzeuge, die er benutzt, darum kämpfen, die jungen Leute zu einem falschen Christentum des breiten Weges zu verleiten, der Leichtfertigkeit, der Oberflächlichkeit. Und das gelingt ihm zurzeit erschreckend gut, muss man leider sagen. Und eine der Grundlagen für die Verführung des Satans ist die Kulturrevolution der 68er Jahre. Ist jetzt auch schon ganz schön lang her. Ja? Aber diese Revolte wirkt bleibend nach. Die hat einen Bruch ausgelöst in der Kultur und dem Leben der westlichen Gesellschaften und auch unter den Gläubigen. Denn mit etwa ein paar Jahren Verzögerung kam die Kulturrevolution und die antichristliche Revolte auch in den christlichen Kreisen an und hat dort Dinge umprogrammiert, und zwar auch schon unter denen, die heute graues Haar haben und hier sitzen. Ja? Generation 55 plus, sagt man manchmal auch. Ja? Da ist das schon die Prägung gewesen. Und ich selber war ein absoluter 68er als Kommunist und Anarchist und alles Mögliche, wirklich voll in der Rebellion, voll in der Rockmusik, voll in diesen ganzen Dingen drin, bevor der Herr mich mit 30 Jahren herausgeführt hat. Ich weiß also, wovon ich rede. Diese satanische Welle, diese satanische Kulturrevolution war im Grunde eine Geisterinvasion. Da wurde der Geist der Rebellion und Gesetzlosigkeit gesät unter den jungen Leuten. Mach kaputt, was dir kaputt macht. Keine Macht für niemand. Da wurde ein furchtbarer Geist der Auflehnung, der Besserwisserei und der Rebellion gegen die Eltern und gegen jede Autorität gesät. Ja? Trau keinem über 30, das war damals so einer der Sprüche. Ja? Und es wurde gesät ein Geist der Zügellosigkeit und der schmutzigen Auslebens der unreinen Begierden. Und da hat die Rock- und Popmusik eine Schlüsselrolle gespielt. Das ist eine ekstatische Musik, eine Musik, die enthemmt und entfesselt und die letztlich auch auf die Entfesselung des Eros zielt, der zügellosen Hurerei und Sexualität. Das ist ganz klar, das kommt schon aus dem Begriff Rock'n'Roll raus, wenn da Kenner wissen, was ich meine. Ja, da ist im Grunde genau schon diese Wurzel angedeutet oder ganz offen ausgesprochen. Diese Musik war zentral mit ein Motor, um diese rebellische, zügellose Grundhaltung unter der Jugend der Welt auszubreiten. Freie Liebe, Hurerei, sagt die Bibel dazu. Vorehelicher, unehelicher Geschlechtsverkehr in allen Spielarten. Das war damals ganz groß in. Und es war eben auch in, alle Autoritäten abzulehnen, sich aufzulehnen, sich selber ja, in der Sehnsucht nach Euphorie und irgendwelchen Glückszuständen mit Drogen vollzudröhnen, all das gehörte dazu, zu dieser 68er Kulturrevolte bis hin zu esoterischen Religionen und Kulten und Techniken, Okkultismus. Das war diese Zeit und das hat Nachwirkungen gehabt in der Christenheit bis heute. Denn diese 68er-Revolte erreichte auch die christlichen Kreise. Und eines der wesentlichen Werkzeuge war die christliche Rock- und Popmusik und eine christliche Jugendkultur. Der Satan hat ja damals die Gesellschaft gespalten. Er hat die jungen Leute mit allen Mitteln gegen die Älteren aufgehetzt. Ja, wir haben das so gelernt, ja, die Alten sind alle verkalkt und halbe Nazis. Ja. Wir sind diejenigen, die das Leben ganz neu entdecken und erfinden müssen. Und natürlich auch die Spielregeln für unser Leben selber schreiben, weil alles ist ja veraltet, engstirnig und lustfeindlich, was die ältere Generation geglaubt hat und festgelegt hat. Ja, das war so diese Grundhaltung der Jugendrevolte. Und eine ähnliche Auflehnung gegenüber der älteren Generation und letztlich auch gegenüber Gott und seinen Ordnungen war genauso zu beobachten, auch unter den Christen. Und es gab eben dort auch diese Bewegung, eine separate Jugendkultur aufzubauen. Ja, und wenn ihr mal anguckt, wie der Peter Strauch oder andere Leute Anfang der 70er Jahre ausgesehen haben, ne, die hatten schulterlange Haare und hatten so eine Elektrogitarre da vor dem Bauch und waren auf Rebellion getrimmt. Auflehnung gegen den Muff, das Alte. Ja? Und diese Generation sind heute die Ältesten der Gemeinden. Und bestimmen, wo es lang geht, ja, sind im Vorstand von der Allianz und was nicht alles. Ja. Also diese Rock- und Pop-Welle und diese Grundhaltung, dass man gegen die Ordnungen Gottes, gegen die Ältesten, gegen die Autoritäten auch in der Gesellschaft aufrührerisch sich verhalten kann und sollte, das ist praktisch damals hineingekommen in diese endzeitlich geprägte Christenheit. Eine Jugendbewegung, die sich aufgelehnt hat, auch gegen biblische Grundordnungen. Und es ist ganz klar, wir haben das schon gelesen beim Herrn Jesus, Gesetzlosigkeit ist ein Grundkennzeichen der Endzeit. 2. Thessalonicher 2 finden wir, dass eben das Geheimnis der Gesetzlosigkeit schon am Anfang am Wirken war, dass es aber immer mehr zunimmt, je näher wir eben dem Ende kommen, dem Auftreten des Antichristen. Das ist ganz klar, die Gesetzlosigkeit nimmt zu. Und der Feind versucht, die Herzen der Menschen zu verführen und versucht, sie in ein gesetzloses Christentum hineinzubringen. Aber der Herr Jesus sagt etwas ganz Nüchternes und Ernstes da dazu. Gerade in dem Kapitel, wo er warnt vor den falschen Propheten und Verführern, in Kapitel 7 des Matthäus-Evangeliums, da sagt er, Vers 21, nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Das ist ein ganz ernstes Wort für die vielen Scheinchristen, die meinen, ich kann doch Christ sein und kann in Sünde leben und kann mein Eigenleben schrankenlos ausleben, meine Lüste und Begierden, so wie mir es Spaß macht. Und das ist eben der große Betrug der Endzeit. Ein Christentum des breiten Weges, wo die Gebote Gottes nichts mehr zählen. Was ist denn der Wille des Vaters? Ist er der Wille des Vaters ist, dass ein Mensch seine Sündhaftigkeit und Verdorbenheit im Licht Gottes erkennt und dass er Buße tut, dass er bereit ist, mit der Sünde und dem alten Leben zu brechen und dass er den Herrn Jesus als Retter und Erlöser annimmt, auch als Herr. Und das ist eben das, was heute bestritten wird. Ich kann nicht Jesus Christus als Erlöser annehmen und sagen, aber als Herr lehne ich ihn ab. Da kommt es nicht zur Errettung und nicht zur Wiedergeburt. Und das heißt, dass ich grundsätzlich bereit sein muss, als Gläubiger wirklich den Geboten Gottes zu gehorchen. Ich tue das natürlich immer nur unvollkommen, aber wenn ich einfach der Meinung bin, ich kann in Sünde leben, dann lebe ich nach dem Wort Gottes in einem gefährlichen Selbstbetrug, denn die Hurer und die Unzüchtigen und die Ehebrecher und alle die, die Gesetzlosigkeit tun, sie haben kein Heil, sie erben das Reich Gottes nicht. Das wird immer wieder uns in der Bibel gesagt und es wird auch gesagt, irrt euch nicht. Täuscht euch da nicht selber drüber. Und das ist genau diese große Selbsttäuschung, der heute die modernen Christen in Anführungsstrichen anheimfallen. Ich lese es nochmal wenigstens aus dem Epheserbrief, damit wir diese Dinge vom Wort Gottes her uns nochmal in Erinnerung rufen, was da steht. Vers 5. Denn das sollt ihr wissen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, der ein Götzendiener ist, ein Erbteil hat im Reich des Christus und Gottes. Lasst euch von niemand mit leeren Worten verführen. Denn um dieser Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Söhne des Ungehorsams. Das ist genau das, was der Satan versucht. Er versucht in der Christenheit Söhne des Ungehorsams zu züchten und Töchter des Ungehorsams. Und es gelingt ihm. So werdet nun nicht ihre Mitteilhaber, denn ihr wart einst Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Das heißt, führt euer Alltagsleben im Licht Gottes. Und das geht nicht, wenn man mit der Sünde spielt, wenn man sich selber verwirklichen will, wenn man seine Lüsten und Begierden lebt. Das geht nicht zusammen. Die Frucht des Geistes besteht nämlich in lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Prüft also, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt keine Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf, denn was heimlich von ihnen getan wird, ist schändlich auch nur zu sagen. Das alles aber wird offenbar, wenn es vom Licht aufgedeckt wird, denn alles, was offenbar wird, das ist Licht. Darum heißt es, wache auf, der du schläfst, und stehe auf aus den Toten, so wird Christus dich erleuchten. Das ist letztlich auch eine Botschaft an diese vielen jungen Christen und auch älteren Christen, die in der Illusion leben, sie könnten frei, gesetzesfrei leben, ohne die Gebote Gottes zu achten. Sie könnten ihren Lüsten leben und dennoch als Christen in den Himmel eingehen. Das geht nicht. Das geht nicht. Der breite Weg führt immer noch ins Verderben. Und nur der schmale Weg führt in die Himmelsherrlichkeit. Das bleibt eine Wahrheit, auch wenn der Teufel versucht, das zu verdecken. Ja, hinter dem Wirken des Satans, dieser Verführung, steckt letztlich, was wir in 2. Korinther 11, Vers 2 bis 3 lesen, und das finde ich ganz wichtig, dass wir das bedenken. Da sagte der Apostel Paulus, denn ich eifere um euch mit göttlichem Eifer, denn ich habe euch einem Mann verlobt, um euch als eine keusche Jungfrau Christus zuzuführen. Ich fürchte aber, es könnte womöglich, so wie die Schlange Eva verführte mit ihrer List, auch eure Gesinnung verdorben und abgewandt werden von der Einfalt gegenüber Christus. Also der Feind versucht, die Gesinnung der Gläubigen, gerade auch der jungen Gläubigen, zu verderben, sie abzulenken von der ganzen Hingabe an den Herrn Jesus und sie letztlich in ein falsches Christentum zu führen, wo ein anderer Jesus, ein anderes Evangelium und ein anderer Geist wirkt. Das ist der Vers 4, der gleich anschließend ist. Und das ist letztlich die Methode des Feindes in dieser ganzen Verführung. Und der Grundpunkt ist auf eine Weise, dass ein falscher Gott gepredigt wird. Dass nämlich die Heiligkeit und Gerechtigkeit Gottes, der Zorn Gottes, das Zorngericht Gottes wird verschwiegen. Gott wird umgedeutet zu einem toleranten Daddy, der die eigensüchtigen und ungehorsamen Wege der jungen Leute absegnet. So wie das leider viele Väter in ihren Familien mit ihren Kindern machen. Und das ist eine brutale Täuschung und Verführung. Denn Gott ist immer derselbe. Er ist heute noch genauso heilig und gerecht und er ist nicht bereit, die Sünde einfach zu tolerieren und er ist nicht bereit, das Spiel mit der Sünde mitzumachen. Das müssen wir ganz klar sehen. Es gibt ein Zorn Gottes über alle Gottlosigkeit, Sünde und Übertretung. Und das Mittel des Teufels ist, dass er die Gottesfurcht den jungen Menschen austreibt. Mit allen nur möglichen Mitteln. Deswegen auch, was wir vorher gelesen haben, diese Flapsigkeit, wenn ein Verkündiger des Wortes Gottes sich da vor die Leute hinstellt und lauter Witze reißt und anfängt, letztlich auch so in dieser schnottrigen Jugendsprache über Gott zu reden, das ist eine brutale Verführung, das ist Sünde gegen den lebendigen Gott. Die Bibel sagt ganz klar, der Verkündiger des Wortes soll würdevoll und ehrfürchtig auftreten und soll das Wort Gottes in würdigem Ernst verkündigen. Ja. Und was da vermittelt wird, ist, hey Leute, die Sache mit Gott ist nicht so heiß gegessen, wie sie gekocht wird. Bleibt locker dabei. Ja. Ihr braucht euer Leben nicht zu ändern. Gott segnet euch schon so. Und das ist brutal. Das ist Verführung. Das ist der Satan, der da dahinter steckt, der nicht will, dass diese jungen Menschen wirklich gerettet werden. Ja, und das ist eben genau der Punkt. Jesus ist dein Kumpel, mit dem kannst du in die Disco gehen und abrocken. Das ist eine grauenvolle Verführung. Das ist eine bösartige Lüge, mit der die jungen Menschen betrogen werden. Sie könnten ihren gottlosen Rock- und Pop-Stil weiter, Lebensstil weiter beibehalten und müssten nicht brechen mit der Sünde. Und es geht nicht. Das ist nicht der biblische Weg. 1. Petrus 1, Vers 14, wollen wir einfach mal lesen, wie die Bibel diese Dinge kennzeichnet. Da sagt der Apostel Petrus von den wahren Gläubigen als gehorsame Kinder, als Kinder des Gehorsams wörtlich. Also wahre Gläubige sind solche, die bereit sind, Gott zu gehorchen, grundsätzlich. Wir haben damit unsere Mühe bei vielleicht dem einen oder anderen Punkt, aber wenn wir nicht bereit sind, Gott grundsätzlich zu gehorchen, dann stimmt was nicht mit uns, dann sind wir nicht echt. Als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Wisst ihr, es muss ein Früher und ein Nachher geben. Einen Bruch, ein Vorher und Nachher im Leben eines Menschen, sonst ist die Bekehrung nicht echt. Wenn das alles einfach nur weitergeht in christlich getarnten Schienen, was man vorher gelebt hat, dann stimmt es nicht. Sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel, abgesondert für Gott, geprägt vom Wort Gottes, vom Wesen Gottes. Das heißt heilig. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Ich habe ein ganzes Buch über das Thema Gottesfurcht geschrieben. Da habe ich auch gezeigt, dass es kein Gegensatz ist, dass wir keine Angst vor Gott haben müssen. Wenn wir Gläubige sind, dann wissen wir, die Sünden sind uns vergeben. Wir sind nicht mehr im Zorngericht Gottes. Und dennoch brauche ich ganz dringend Ehrfurcht vor dem lebendigen Gott. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Wenn du die nicht hast, dann hast du Gott überhaupt nicht erkannt. Dann glaubst du vielleicht an einen falschen Gott, so wie viele moderne Evangelikale heute. Ja, und dann der zweite Punkt, davon natürlich direkt abhängig, gesetzloser Wandel wird gefördert. Man muss cool sein. Und cool in der modernen Jugendsprache bedeutet eigenwillig, exzentrisch, sein eigenes Ego betonend, auf Selbstverwirklichung aus, die Normen der Gesellschaft, des Anstands, der Eltern missachten. Das ist cool. Dann bist du der King bei den jungen Leuten, wenn du so einer bist. Ja, so ein bunter, schräger Vogel, sagen wir mal ein bisschen scharf. Ja. Und das wird eben auch im sogenannten Christentum gefördert. Im Grunde ist es nichts anderes als eine Art Heidentum christlich eingefärbt. Bis hin dazu, dass eben auch Flirts zwischen Jungs und Mädchen und andere Dinge, Freundschaften, bis hin zu vorehelichem Geschlechtsverkehr völlig hingenommen werden. Das, was die Bibel als eine schwere Sünde, Hurerei verurteilt, wird heute immer mehr in evangelikalen Kreisen zur Selbstverständlichkeit, die man einfach freundlich übersieht. Naja, es wird schon werden. Ja. Ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt. Im Idea Spektrum war in der Jugendbeilage mal einfach so ein Bericht drin, wo ganz selbstverständlich erzählt wurde von zwei jungen Christen, die als Studenten so zusammengelebt haben. Dann kam plötzlich ein Kind und dann war das natürlich ein bisschen schwierig mit dem Studium. Aber sie haben es trotzdem aus Gottes Hand dankend angenommen, das Kind, und sich dann halt irgendwie arrangiert. Aber die waren nicht verheiratet. Und da gab es keinen Kommentar von Idea Spektrum, als ob das vielleicht irgendwie schlecht wäre, dass die unverheiratet zusammenleben und ein Kind zeugen, sondern das ist eben heute so. Ja? Und das kommt dabei raus, wenn man Gesetzlosigkeit sät. Wenn man sagt, Gott ist tolerant und lässt alles zu. Ich lese dazu vielleicht nochmal aus dem Römerbrief, wie Gott das sieht und wie Gottes Wort das lehrt. Römer 6, Vers 17, folgende. Auch wieder dieses Einst und Jetzt, was da sein muss bei einem echten Gläubigen. Gott aber sei Dank, dass ihr Sklaven der Sünde gewesen, nun aber von Herzen gehorsam geworden seid, dem Vorbild der Lehre, das euch überliefert worden ist. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurde, seid ihr der Gerechtigkeit dienstbar geworden. Und zwar heißt es, als Sklave dienstbar geworden, leibeigen, mit Leib und Seele, ganz. Ich muss menschlich davon reden wegen der Schwachheit eures Fleisches. Denn so wie ihr einst eure Glieder in den Dienst der Unreinheit und der Gesetzlosigkeit gestellt habt, zur Gesetzlosigkeit, so stellt jetzt eure Glieder in den Dienst der Gerechtigkeit zur Heiligung. Denn als ihr Sklaven der Sünde wart, da wart ihr frei gegenüber der Gerechtigkeit. Welche Frucht hattet ihr nun damals von den Dingen, deren ihr euch jetzt schämt? Ihr Ende ist ja der Tod. Jetzt aber, da ihr von der Sünde frei und Gott dienstbar geworden seid, habt ihr als eure Frucht die Heiligung, als Ende aber das ewige Leben. So, das ist biblisches Christenleben. Da gibt es ein Einst und ein Jetzt, da gebe ich meinen Leib bewusst Gott hin, als Werkzeug der Gerechtigkeit. Und dann ist Schluss mit dem Spielen mit Sünde. Aber das wird heute eben völlig anders gewertet. Und da gehören auch Dinge dazu, wie zum Beispiel Computerspiele. Es ist erschreckend, dass viele junge Christen zum Beispiel World of Warcraft oder andere Computerspiele spielen und manche geradezu süchtig sind danach. Dinge, wo okkulte, esoterische Fantasyfiguren, grausame Kämpfe stattfinden und wo letztlich der Satan mit einer dämonisierten Scheinwelt die Seelen der jungen Menschen einfängt. Und es gibt noch viele andere Dinge, gerade auch im Internet, wo junge Menschen in schwere Sünden und Bindungen hineingeführt werden können. Ja, das macht doch heute jeder, das ist doch normal. Ein anderes Beispiel, es gibt immer mehr junge Christen, die meinen, sie könnten sich tätowieren lassen. Ich habe erst gedacht, das kann gar nicht wahr sein, habe es aber jetzt schon mehrfach gehört. Und ich habe sogar gehört von einer Gemeinde, in der ein Besitzer eines Tätowierstudios sich angeblich bekehrt hat und jetzt anfängt, Christen zu tätowieren, anstatt seinen üblen Laden zu schließen und sich einen gescheiten Beruf zu suchen. Ihr Lieben, aber das ist ein Symptom. Man muss gar nicht mehr Buße tun von dem alten Leben. Man macht es einfach im christlichen Anstrich weiter, was man vorher im sündigen Anstrich gemacht hat. Und das ist krankhaft. Das ist nicht biblisch. Genauso diese ekelhafte Geschichte von diesen Leuten, die sich Christen nennen und im Besitzer eines Bierzeltes auf dem Oktoberfest sind und die Leute literweise abfüllen mit Alkohol und dann nachher spenden sie das Geld irgendwo vielleicht einen Teil für einen christlichen Zweck. Ja? Früher war klar, ein Kneipenbesitzer, der sich bekehrt, der war Kneipenbesitzer, muss sich einen anderen Beruf suchen. Heute sagt man, oh ja, wunderbar, werde ein christlicher Kneipenbesitzer und schaff dir Bierdeckel an, wo du für Jesus Werbung machst. Ja? Und das ist verkommen, das ist kein biblisches Christentum. Da ist kein Bruch mit der Sünde mehr da. Wisst ihr? Und dann kommt eben ein dritter Punkt dazu und das ist vielleicht einer der raffiniertesten Tricks des Satans. Und das ist, dass man Hochmut und Rebellion der Jungen gegen die Alten sät. Wie gesagt, ich kann mitreden. Ich habe gegen meinen Vater rebelliert ohne Ende. Ich habe gegen alles rebelliert, was Obrigkeit war. Aber als ich mich bekehrt habe, da durfte ich darüber Buße tun. Und da wurde mir auch ganz klar, ich habe in dem allem immer gegen Gott rebelliert. Oder etwa nicht. Das ist nämlich das geistliche Problem, was es damit gibt. Dass Satan ist der Schürer der Gesetzlosigkeit. Und Gesetzlosigkeit bedeutet auch Ablehnung jeder Autorität. Und das fängt natürlich in der Familie an. Wisst ihr, Gott hat es so vorgesehen, und es ist ein ganz klares Gebot, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren und du sollst ihnen gehorchen. Ja? Und das ist ein Schutz, ein Segen für die jungen Menschen. Ich werde es immer klarer, je länger ich darüber nachdenke. Der junge Mensch, gerade wenn er heranwächst und nicht mehr ganz jung und kindlich ist, ist enorm schutzbedürftig. Er weiß schon viel, er kann immer mehr, aber er kann die Gefahren von bestimmten Dingen, zum Beispiel Drogen, zum Beispiel Freundschaften, Spiel mit dem Feuer in der Beziehung zum anderen Geschlecht, das kann er noch nicht einschätzen. Er hat nicht die Lebenserfahrung. Und genau da ist es wichtig, dass junge Menschen sich ihren Eltern und den Gemeindeältesten unterordnen, damit sie durch diese gefährliche Zeit kommen, wo sie schon viel wissen, aber längst nicht alles, was notwendig ist, damit sie nicht scheitern in ihrem Leben. Wisst ihr, zu meiner Zeit haben die jungen Agitatoren gesagt, just do it, mach es einfach, was dir Spaß macht, hör nicht auf deine Alten, nimm Haschisch, nimm LSD, das ist was ganz Tolles, du hast tolle Erlebnisse, es wollen dir bloß die Alten vermiesen mit ihren engstirnigen Warnungen. Und viele, viele, ich habe Gott sei Dank das nie gemacht, aber viele haben damals Drogen genommen, sind auf diese Verführer reingefallen. Und dann irgendwann nach 10 Jahren hingen sie an der Heroinnadel und dann war alles nicht mehr so lustig und so toll, wie der Teufel es ihnen vorgegaukelt hat. Aber sie konnten die Folgen nicht abschätzen. Und ihre Eltern, die die Folgen abschätzen konnten, auf die haben sie nicht gehört. Und so ähnlich ist es auch im geistlichen Bereich, ihr Lieben. Ja? Der Satan sät Verachtung der Jungen gegen die Alten. Spott, Auflehnung, ja, die sind doch verkalkt. Die haben doch so komische Werte. Ja, so kann ich ja überhaupt nicht sein. Ja? Wisst ihr, Gott hat es so vorgesehen, dass die jungen Leute ihre Eltern als Vorbilder nehmen. Die jungen Mädchen ihre Mütter, die jungen Kerle ihren Vater. Und gerade was den Vater angeht, ist die größte Rebellion und Zerstörung da. Warum wohl? Es geht auch gegen den himmlischen Vater, ihr Lieben. Wenn es dem Satan gelingt, junge Menschen, und wenn sie sich Christen nennen, gegen ihre eigenen menschlichen Väter aufzustacheln, dann wird ihre Beziehung zu dem himmlischen Vater gestört und beeinträchtigt und kaputt gemacht. Und deswegen ist es so brisant, diese ganze Sache. Und mir war das auch ganz bewusst, und ich habe einmal noch vertieft, da war ich schon etwas länger gläubig, Buße tun müssen über meine Rebellion gegen meinen Vater. Und ich habe gemerkt, wie das Gott benutzt hat, um mich in meinem Mannsein zu stärken und dass ich da einen ganz entscheidenden Schritt weiterkommen durfte, weil ich an diesem Punkt nochmal tiefer Buße getan habe. Wisst ihr, und das ist natürlich den jungen Leuten auch nicht klar. Wenn sie gegen ihre Eltern rebellieren, dann wird etwas bei ihnen kaputt gemacht, was eigentlich durch die Identifikation mit dem Vorbild wachsen sollte, bis der junge Mensch selber eine gewisse Reife hat und auch dann eigene Entscheidungen treffen kann. Ja, nicht alles ist ja richtig, was die Eltern machen und leben, das ist klar. Aber wo ohne diese positive Identifikation, dass man sich ein Vorbild nimmt an den Eltern, kann es kein gesundes geistliches und seelisches Wachstum geben. Dann entstehen Menschen, die keine wirklichen Mütter sein können und auch keine wirklichen Ehefrauen und die keine wirklichen Väter sein können und auch keine wirklichen Ehemänner und auch sonst keine Männer. Ja? Das alles wächst nach Gottes Plan genau dadurch, dass ich mich unterordne unter die Eltern, dass ich ihnen gehorche und sie respektiere und sie auch als Vorbild nehme. Und genau dort hat der Teufel angesetzt, und zwar mit großem Erfolg bei jungen Christen. Ihr könnt euch ja mal überlegen, ja, wer würde sagen, mein Vater ist ein Vorbild für mich? Ich will keine Meldungen hören, aber denkt mal selber drüber nach. Ja. Aber ganz oft ist es so, dass da Bruch ist, Auflehnung, Kritik, Spott, dass man denkt, wir sind doch gescheiter als unsere Väter. Ihr Lieben, ich weiß es gerade bei den Russlanddeutschen, ist bei anderen aber auch so, dass oftmals die Jüngeren ja einen besseren Bildungsgrad haben als ihre Eltern. Ja? Die wissen mehr, haben mehr Kopfwissen. Aber das ist doch vor Gott nichtig, völlig nichtig, um mal mit dem Prediger zu reden. Ja? Das bringt dich doch kein bisschen weiter, dass du ein Abi hast und dein Vater vielleicht nur Grundschulabschluss und eine Lehre. Sondern entscheidend ist bei Gott geistliche Reife und Erfahrung und Gottesfurcht und Weisheit. Und das kann man nicht auf der Schule lernen. Da verlernt man es oft noch geradezu. Ja? Und deswegen ist diese Sache so wichtig, wenn es dem Satan gelingt, die Jüngeren gegen die Älteren aufzuhetzen, auch in dem Sinn, dass man den Gehorsam verweigert, dass man nicht mehr Respekt hat und sich nicht mehr unterordnet, das gilt gerade auch in der Gemeinde für die Gemeindeältesten, dann hat der Feind ganz viel erreicht. Dann sind die jungen Menschen schon mal eines ganz wichtigen Schutzes beraubt, den sie in dieser heiklen Phase der Jugend ganz dringend brauchen. Und dann kann der Feind sie in falsche Richtung lenken. Und das tut er mit vielen, vielen jungen Christen halt. Und deswegen ist es auch so wichtig, was wir schon gelesen haben, eben in 1. Petrus 5, über die Jüngeren und die Ältesten. Da können wir gerade mal die Verse vorher lesen. Da heißt es in Vers 5, ebenso ihr Jüngeren, ordnet euch den Ältesten unter. Ihr alle sollt euch gegenseitig unterordnen, mit Demut bekleiden, denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Das ist so wichtig, dass man bereit ist, als junger Mensch sich unterzuordnen und zu sagen, ich sehe vielleicht manche Sachen anders, aber ich weiß, ich bin noch nicht reif. Ich bin noch nicht urteilsfähig. Und ihr Lieben, das hört nicht mit 21 auf, schon gar nicht mit 18. Ja? Wenn es gut geht, mit 25, 26, 28, dass jemand wirklich eine gewisse Reife und ein gewisses Erwachsenenstadium in der heutigen Zeit erhält. Ja? Vor allen Dingen bei denen, die studieren und die ganz lang überhaupt nicht richtig im Leben stehen. Ja? Das mögen natürlich die jungen Leute nicht gerne hören, ich sage es aber trotzdem. Ja? Ich sage es einfach mal so. Ja? Und das heißt, es ist ganz wichtig, dass man in dieser heiklen Phase nicht sagt, ich gehe meinen eigenen Weg, ich weiß es besser als meine Eltern, lass doch die Alten schwätzen, die haben eh keine Ahnung von nichts. Ja? Das ist vom Teufel, diese Einstellung. Die ist ganz gewiss nicht richtig. Und dann fehlt uns ein Schutz, den wir dringend brauchen. Und noch einmal auch gegenüber der Rebellion, gegen Lehrer, Vorgesetzte, dass wir uns doch noch mal erinnern an Römer 13. Und da sind natürlich die Eltern eigentlich mit eingeschlossen. Römer 13, Vers 1, wird auch nicht mehr so oft gepredigt in Jugendstunden, habe ich so das Gefühl. Jedermann ordne sich der Obrigkeit unter, die über ihn gesetzt sind. Denn es gibt keine Obrigkeit, die nicht von Gott wäre. Die bestehenden Obrigkeiten aber sind von Gott eingesetzt. Wer sich also gegen die Obrigkeit auflehnt, der widersetzt sich der Ordnung Gottes. Die sich aber widersetzen, ziehen sich selbst die Verurteilung zu. Darum ist es notwendig, sich unterzuordnen, Vers 5. Ja, so gebt nun jedermann, was ihr schuldig seid. Steuer dem die Steuer, Zoll dem der Zoll, Furcht dem die Furcht, Ehre dem die Ehre gebührt. Das ist eine biblische Ordnung. Die können junge Christen nicht einfach übergehen und durchbrechen, ohne einen Preis zu bezahlen, ihr Lieben. Ja, also ganz wichtig, diese Verführung beruht einfach darauf, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und gesagt wird, du kannst dich schrankenlos selbst entfalten und Gott segnet es ab. Du kannst ungehorsam sein, du kannst deinen Lüsten folgen, du kannst Unzucht betreiben, zusammenleben, Freundschaften schließen. Das alles ist schon okay bei Gott. Du bist okay, ich bin okay. Ja? Und das ist Verführung. Ja, und der Herr Jesus? Ja, er ändert seine Botschaft, seine Bedingungen für die Nachfolge nicht dafür, dass jetzt eine neue Generation aufgewachsen ist. Es gibt kein Christentum des 21. Jahrhunderts, ja, sondern das Christentum, das echte Christentum ist dasselbe im 1. Jahrhundert und im 21. Jahrhundert. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Gott ändert seine Ansprüche und Maßstäbe nicht. Wir müssen sie einfach anerkennen, uns darunter demütigen. Und deswegen, Gott möchte eigentlich diese junge Generation erreichen durch Eltern, durch Verkündiger, durch Gemeindeälteste, die den Mut haben, Gottes Wahrheit noch offensiv zu sagen. Aber die sind leider immer seltener geworden, ihr Lieben. Das Problem ist natürlich, dass du, wenn du mal so eine rebellische Grundhaltung da ist, dass dann man nicht unbedingt dankbare, freudige Echos von den jungen Leuten bekommt, wenn man ihnen gewisse Wahrheiten sagt. Sondern man bekommt unter Umständen schroffe Ablehnung oder großen Trappel. Und manchmal auch mit den Eltern dieser jungen Leute, die sich auch noch auf die Seite der jungen Menschen stellen, anstatt Gottes Position einzunehmen. Das sind so Dinge, die man in den Gemeinden immer wieder feststellt, dass da große Übungen und Nöte sind. Aber es ist notwendig, dass biblisch gegründete Gläubige, möglichst auch Junge, das wäre natürlich auch sehr schön, aber auch Ältere, den Mut haben, die Wahrheit zu sagen und zu sagen, Leute, dieser lockere Weg des breiten Weges führt ins Verderben. Du musst Konsequenz ziehen, du musst das Wort Gottes ernst nehmen. Er meint es so, wie es geschrieben steht, nicht anders. Kannst du nichts dran rumverhandeln. Und ich denke, diese Einstellung brauchen wir heute. Ich lese nochmal Matthäus 7, ab Vers 13, diese ganz klare Botschaft des Herrn Jesus, die eben auch den jungen Leuten von heute gilt, genauso wie den Älteren. Vers 13 und 14, Matthäus 7, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt, und viele sind es, die da hineingehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt, und wenige sind es, die ihn finden. Da macht Gott keine Abstriche. Er hat nicht jetzt plötzlich die schmale Pforte breit gemacht und den Weg auch breit, damit die vielen reinspazieren können ins Reich Gottes. Ja? Die schmale Pforte, das bedeutet ganz einfach Buße. Und das ist dem stolzen Menschen ganz schwierig. Im Grunde ist die Gnade ein freies Geschenk. Du musst nichts dafür tun, keine Werke tun. Aber du musst Buße tun. Du musst bereit sein, dein Eigenleben in den Tod zu geben, um dem Herrn Jesus nachzufolgen. Und das ist genau die Botschaft, die eben immer noch gilt, auch wenn sie heute verschwiegen wird. Matthäus 16, lesen wir es einfach noch einmal im Originalton. Ab Vers 24. Da sprach Jesus zu seinen Jüngern: Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Wisst ihr, heute sagen die modernen Verführer, liebe dich selbst, nimm dich selbst an, sag dir selbst, wie toll du bist. Das ist die Botschaft des Teufels, ihr Lieben. Eine Grundlage des biblischen Glaubens hat der Apostel Paulus gesagt, denn ich weiß, dass in mir, das ist in meinem Fleisch, nichts Gutes ist. Nichts Gutes. Ich bin verdorben von Natur aus, völlig untauglich für Gott. Oder bist du etwa tauglich in deinem Fleisch? Wisst ihr, genau daran hängt es im Grund. bedeutet Bekehrung, dass ich Schluss mache mit dem eigenen alten Leben, dass ich Schluss mache mit meinem Egotrieb, mit meiner Ich-Verwirklichung, mit meinen Begierden und Lüsten, denen einfach nachzufolgen. Oder bedeutet es das nicht? Der Herr Jesus ist da ganz klar. Wenn jemand mir nachkommen will, so verleugne er sich selbst. Das heißt, ich kenne mich nicht mehr. Ich kenne auch meine Bedürfnisse nicht mehr. Ich bin der Welt gestorben und die Welt ist mir gestorben, gekreuzigt, sagt der Apostel Paulus in Galater 6,14. Ja? So verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf sich, mit Christus gekreuzigt und auferweckt. Galater 2,20, Römer 6. Mein Eigenleben ist im Tod, dort gehört es hin. Und folge mir nach, das heißt, dem Herrn gehorchen. Dem Herrn dienen, nicht mehr den eigenen Lüsten. Die Gebote des Herrn halten, aus Liebe, nicht aus Gesetzlichkeit. Das ist Nachfolge. Denn wer sein Leben, sein seelisches Eigenleben, hier steht Psyche, retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Denn was hilft es dem Menschen, auch dem jungen Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Ja, also da sehen wir noch einmal, wirkliches Glaubensleben mit dem Herrn Jesus erfordert Bruch mit dem Sündenleben und dem Eigenleben. Das erfordert die Bereitschaft zur Selbstverleugnung. Die Kraft dazu kann es natürlich nur der Herr Jesus geben. Aber wenn ich da gar nicht bereit dazu bin, dann bin ich auf dem falschen Dampfer. Dann bin ich kein echter Christ. Es gibt keine Errettung ohne Bruch mit der Sünde. Noch einmal auch diese Sache, dass das ganz klar ist, aus dem 1. Petrusbrief, im 4. Kapitel, da lesen wir auch etwas über das Glaubensleben, so wie es sich Gott gedacht hat. Diesen Bruch zwischen alt und neu. 1. Petrus 4, Abvers 1. Da nun Christus für uns im Fleisch gelitten hat, so wappnet auch ihr euch mit derselben Gesinnung. Denn wer im Fleisch gelitten hat, der hat mit der Sünde abgeschlossen, um die noch verbleibende Zeit im Fleisch nicht mehr den Lüsten der Menschen zu leben, sondern dem Willen Gottes. Denn es ist für uns genug, dass wir die vergangene Zeit des Lebens nach dem Willen der Heiden zugebracht haben, indem wir uns gehen ließen in Ausschweifungen, Begierden, Trunksucht, Belustigungen, Trinkgelagen und frevelhaften Götzendienst. Das befremdet sie, dass ihr nicht mitlauft in denselben heillosen Schlamm. Und deshalb lästern sie. Sie werden aber dem Rechenschaft geben müssen, der bereit ist, die Lebendigen und die Toten zu richten. Ihr Lieben, auch diese falschen Christen des breiten Weges werden Rechenschaft geben müssen. Sie lästern über die engen, echten Christen. Sie lästern darüber, wenn junge Menschen gottesfürchtig sind, wenn sie nicht mitmachen in diesem ganzen Zirkus der Selbstverwirklichung. Da geht man durch einen Spießrutenlauf, gerade als junger Christ, wenn man sich von diesem weltförmigen Christentum absondert. Aber genau das müssen wir tun, wenn wir den Herrn Jesus wirklich erkannt haben und wenn wir wirklich ihm dienen wollen in dieser letzten Zeit. Und deswegen möchte ich am Schluss einfach noch ein Wort der Ermutigung richten an die jungen Christen, die wirklich gläubig sind und die wirklich dem Herrn Jesus nachfolgen wollen und die natürlich durch dieses ganze gesetzlose Scheinchristentum angefochten werden. Das ist ganz interessant. Im zweiten Timotheusbrief wird ja der Kennzeichen der Geist Gottes dieses gesetzlose Scheinchristentum und dann gibt er uns einen Ratschlag, auch den jungen Christen. Ich lese das mal mit uns. 2. Timotheus 3, Abvers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht, deren Kraft aber verleugnen sie. Und was sagt Gottes Wort den jungen und den älteren Christen, die wirklich mit dem Herrn ernst machen wollen? Von solchen wende dich ab. Fliehe diese Dinge, o Mensch Gottes, 1. Timotheus 6. Jage aber nach Gerechtigkeit, Gottesfurcht, Glauben, Liebe, Abgrenzung, Absonderung. Bereit sein, auch die Schmach zu ertragen, ach, der enge Frömmler. Ja? Oh, das ist nicht einfach, gerade für junge Leute nicht. Ja? Man will doch angenommen sein, akzeptiert sein bei den Altersgenossen. Aber wisst ihr, da kommt die Frage, bei wem will ich gefallen, dem Herrn Jesus oder den Menschen? Wohl uns, wenn wir dem Herrn Jesus gefallen wollen. Und dann können wir einen Weg gehen, das möchte ich jetzt zum Abschluss noch einmal zur Ermutigung sagen, der ein überaus gesegneter Weg ist. Ein Weg, der schmal ist, auf dem du nicht die ganze Zeit von allen möglichen Mitpilgern vom Weg abgedrängt wirst und überholt wirst, sondern dort ist man nicht so in ganz großer Gesellschaft, aber ein Weg des Segens und ein Weg, an dem wir Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus haben dürfen. Wo der Herr Jesus uns wirklich segnen kann. Und das ist doch das Entscheidende für ein junges Leben, dass es so gelebt wird, dass der Herr seine schützende Hand darüber halten kann und es auf dem rechten Weg führen kann. Wir alle wissen den Weg nicht richtig, den wir gehen sollen in dieser Welt und in diesem Leben. Sondern wir brauchen die Führung des Herrn Jesus. Aber ganz besonders brauchen es eben auch die jungen Gläubigen, wenn sie wirklich dem Herrn folgen wollen. Und ich möchte einfach als ein Wort der Ermutigung lesen, was in Titus 2 ab Vers 11 steht. Das darf wirklich auch die Leitlinie sein für junge Christen, die in der heutigen Zeit noch ernsthaft dem Herrn nachfolgen wollen. Da lesen wir ab Vers 11, denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit, indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen, und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Diese sollst du lehren und mit allem Nachdruck ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich geringschätzen. Das muss man vielleicht auch noch dazu lesen. Ja? Also das ist der Weg für die gottesfürchtigen Gläubigen in der Endzeit, ob alt, ob jung. Das ist auch der Weg, den junge Christen gehen können und ein Weg des Segens ist. Das kann ich nur bezeugen, weil ich ihn ausprobieren durfte über viele Jahre und genau das feststellen durfte, dass es wunderbar ist, in der Gemeinschaft mit dem auferstandenen Herrn einen solchen Weg zu gehen. Wenn wir die Gnade Gottes richtig verstanden haben, das ist der Vers 11, dann werden wir nicht auf die Gnade hin sündigen. Dass man sagt, ich bin doch begnadigt, ich kann doch jetzt sündigen, ich kann doch ungehorsam sein in meinen Lüsten leben. Passiert doch nichts. Ja? Das greift der Apostel Paulus in Römer 6 auf und sagt, das geschehe nur nicht. Ja? Wie kann man so etwas denken, wenn man den heiligen Gott erkannt hat? Die wahre Gnade ist etwas überaus Kostbares. Wir haben alle das Gericht, den Tod, den Zorn Gottes verdient. Und Gott hat uns etwas ganz anderes geschenkt. Er hat uns alle unsere Schuld vergeben. Und die einzig richtige und natürliche Reaktion ist, wenn so etwas mir von Gott geschenkt wurde, dann werde ich alles daran setzen, meinem Gott zu gefallen zu leben und nicht mehr mit diesem Sündenschmutz zu spielen oder darin zu leben. Das ist doch das einzig Richtige, oder? Das ist doch die einzig logische Reaktion, wenn ich die Gnade Gottes erkannt habe. Die Gnade Gottes ist kein Freibrief für Zuchtlosigkeit, sondern sie nimmt uns in Zucht. Sie erzieht uns und diszipliniert uns, wie der himmlische Vater uns erzieht und manchmal auch züchtigt, wenn wir sündigen und verkehrte Dinge tun. Die Gnade Gottes ist kein Vorwand, kein Freibrief für das Fleisch. Die wahre Freiheit in Christus besteht nicht darin, zu sündigen und seinem Eigenwillen zu leben, sondern die wahre Freiheit besteht darin, für Christus zu leben und die Welt und die Sünde zu lassen und in Hingabe an den Herrn zu wandeln. Deswegen heißt es auch im Galaterbrief, dass wir die Freiheit nicht als Vorwand für unser Fleisch nehmen sollen. Die echte Freiheit. Ja, diese Gnade nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen. Verleugnen heißt, ich kenne diesen Menschen nicht. Gottlosigkeit heißt übrigens vom griechischen Grundtext her das Fehlen von Gottesfurcht, die Ehrfurchtslosigkeit, die Frechheit, die frevelhafte Dreistigkeit gegenüber Gott. Das ist Endzeit und das müssen wir verleugnen. Damit wollen wir nichts mehr zu tun haben. Das heißt auch verleugnen. Ich will nichts damit zu tun haben. Und dann eben auch die weltlichen Begierden. Also die Dinge, nach denen die unbekehrten Menschen gieren, denen sie nachrennen, mit denen wollen wir nichts mehr zu tun haben. Wir haben andere Begierden, wenn wir echte Christen sind. Nämlich das Begehren, dem Herrn zu gefallen, Gemeinschaft mit ihm zu haben, dem Herrn zu dienen, Zeugen des Evangeliums zu sein für die Menschen um uns herum. Und das können wir nur, wenn wir in der Heiligung und Gottesfurcht leben. Ja, und was sollen wir tun? Wir sollen besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Welt sein. Gerade junge Menschen. Was heißt Besonnenheit? Besonnen bedeutet, dass ich nüchtern überlege, ist der Schritt, den ich jetzt tun will, Gott wohlgefällig? Stimmt er mit dem Wort Gottes überein? Dass ich prüfe, bevor ich etwas entscheide. Ja, der coole junge Mensch heute, der folgt seinem Bauchgefühl, tut etwas und hinterher denkt er darüber nach, wenn überhaupt. Ja? Aber Gottes Wort lehrt uns, denke vorher nach. Prüfet, was der Wille Gottes ist. Prüfe, ob der Weg ein guter ist, der dir gut scheint. Frag auch mal deine Eltern und die Ältesten der Gemeinde, ob sie auch der Meinung sind, dass es ein guter Weg ist. Ja? Es gibt immer wieder tragische Dinge. Wenn junge Christen ihren eigenen Lüsten leben, habe ich auch mitbekommen, ein junges Pärchen, total verliebt, wollen unbedingt heiraten. Die Eltern, beide Eltern sind dagegen, die Ältesten der Gemeinde sind dagegen. Sie heiraten natürlich trotzdem, der Bauch ist ja schließlich wichtiger als die Besonnenheit. Ein Jahr später läuft die junge Frau weg, will vom Glauben, von dem Mann nichts mehr wissen. Der junge Mann ist 24, geschieden und müsste jetzt eigentlich allein leben. So kann das gehen, wenn man erstmal dem Bauch folgt und nicht besonnen ist. Wisst ihr, gerade solche Entscheidungen, da muss man wirklich prüfen. Auch Eheschließung. Ich kenne manche junge Brüder, die begabt sind, dem Herrn zu dienen und die haben eine gut aussehende, leichtfertige, weltförmige Frau geheiratet und sie sind weg vom Fenster. Von Dienst ganz schwierig, kaum möglich. Ja? Besonnenheit. Prüfen, was der Wille Gottes ist, sich von Gott her ausrichten, anstatt einfach den Eigenwillen zu tun. Gerecht leben. Gerecht leben heißt ganz einfach nach den Geboten Gottes leben. Und der Apostel Johannes mutet uns das zu, dass er sagt, seine Gebote sind nicht schwer. Aber das stimmt auch, wenn wir wirklich in der Kraft des Heiligen Geistes leben. Wenn wir natürlich im Fleisch leben, dann sind die Gebote unendlich schwer und unmöglich. Aber wenn wir im Geist leben, Christus in uns, was ist daran schwierig? Es ist schon herausfordernd manchmal, es kostet uns Kämpfe, aber wir haben den Sieg in dem Herrn Jesus. Und gottesfürchtig sollen wir leben. Immer in dem Bewusstsein, ich lebe vor dem Angesicht eines heiligen Gottes, der mich sieht und mein Leben hat Folgen, mein Handeln hat Konsequenzen. Ich sehe etwas und ich muss damit rechnen, dass ich es auch ernten muss. Ja? Dieser Gott ist bei mir, wenn ich alleine irgendwo in einem Zimmer bin, als junger Mensch vielleicht oder auch als älterer und gerade in der Versuchung stehe, mir irgendwelche Webseiten anzusehen, die mir nicht gut tun. Da ist der Herr dabei. Er sieht die Dinge. Er sieht die Gedanken meines Herzens. Und deswegen, Gottesfurcht heißt, dass ich wirklich in der Abhängigkeit vom Herrn lebe, in dem Wissen, Gott liebt mich, aber Gott ist auch ein heiliger Gott, der meine falschen Wege, nicht einfach abwinken und tolerieren wird. Und diese Gottesfurcht brauchen wir ganz dringend in unserem Leben in der heutigen Zeit. In der jetzigen Weltzeit, das ist die böse Weltzeit, die Zeit, wo die Gesetzlosigkeit und das Böse immer schlimmer wird, wo der Satan Macht hat, der Fürst dieser Welt ist, da können wir nicht spielen mit unserem Leben. Wir können nicht unbesonnen und naiv durch dieses Leben stolpern. Wir müssen uns Acht haben, wachen, beten, so sagt es der Herr Jesus. Und das in der Hoffnung. Die glückselige Hoffnung ist der wiederkommende Herr. Die glückselige Hoffnung jedes Christen ist, dass es einen Moment gibt, wo wir in die Himmelsherrlichkeit gebracht werden, wo wir unseren Leib der Sünde ablegen dürfen, wenn wir auferweckt werden in der Entrückung. Dass wir in die Himmelsherrlichkeit eingehen dürfen und keine Sünde, kein Fleisch, keine Versuchung ist mehr da. Das ist doch unsere Hoffnung, unsere Perspektive. Und wenn wir noch in diesen Bedrängnissen und Prüfungen sind, dann darf doch der Herr Jesus Christus unsere Hoffnung sein, dass wir nicht den zeitlichen Vorteil der Sünde vorziehen vor dem ewigen Lohn und der ewigen Herrlichkeit, die auf uns warten. Das sind doch letztlich die Entscheidungen, gerade auch für junge Christen. Der Herr Jesus hat sich für uns hingegeben. Er hat so viel für uns gegeben. Darüber dürfen wir immer wieder und sollten wir immer wieder nachdenken. Dann wird es uns schwerer fallen, leichtfertig und selbstsüchtig zu leben. Und er hat uns von aller Gesetzlosigkeit mit seinem kostbaren Blut freigekauft. Ja? Ich bin erlöst von der Gesetzlosigkeit. Ich bin erlöst, um meinen Herrn durch gute Werke, durch das Tun seiner Gebote, durch einen Wandel, der ihn ehrt, zu verherrlichen. Das ist doch ein Vorrecht, ist doch ein Segen, gerade auch für einen jungen Christen, dass er das tun darf. Dass er nicht sich selbst um sich selbst dreht. Wisst ihr, und das ist auch das Problem, ja, manchmal auch in der christlichen Jugendarbeit. Wir haben heute oftmals so Spaßprogramme. Erlebnisorientierte Jugendarbeit. Man muss den jungen Leuten irgendwie ein tolles Programm bieten, so ähnlich wie die Unterhaltungsshows im Fernsehen. Man muss ihnen Spaß vermitteln und tolle Erlebnisse. Und wisst ihr, das ist auch ein Stück einfach verkehrt. Das ist vielleicht gut gemeint, aber da werden die jungen Leute dazu gebracht, sich um sich selber zu drehen. Wisst ihr, ich habe viel mitbekommen, auch in Jugendarbeiten von bibeltreuen Gemeinden. Und ich finde es dort immer sehr schön, wenn junge Leute dazu angeleitet werden, zu dienen. Zum Beispiel technische Hilfeleistung zu machen, auch vielleicht mal den Rasen zu mähen bei älteren Geschwistern, irgendwo eine Elektroinstallation, wenn sie ihre Kräfte und Fähigkeiten zum Dienst benutzen, anstatt sich immer nur um ihr eigenes Vergnügen zu drehen. Das ist krankhaft, das andere. Auch, dass man zum Beispiel Kranke besucht. Ich weiß zum Beispiel in russlanddeutschen Gemeinden, das finde ich sehr positiv, dass junge Leute auch ältere Geschwister besuchen und dann erzählen die mal aus ihrem Leben. Ja, finde ich eine sehr gute Sache. Und dann singt man vielleicht bei denen, wenn es schon vielleicht Kranke oder Ältere sind. Solche Dinge sind 10-mal besser als irgendwelche Spaßprogramme, wo man künstlich sich irgendwelche Erlebnisse und tollen Highlights raussucht. Events, ja, das sind ja diese neudeutschen Begriffe. Ja, dass man einfach lernt zu dienen und bereit zu sein, sein Leben einzusetzen im Dienst für den Herrn und für andere. Und dann eben auch, dass man sich ganz bewusst den Eltern und den Ältesten der Gemeinden unterordnet, wenn man das Vorrecht hat, in einer biblischen Gemeinde zu sein und gläubige Eltern zu haben. Ja? Dass man nicht meint, man weiß es besser und da andere Wege geht, eigenmächtige Wege. Dass man wirklich genau bewusst dieser Jugendsonderkultur absagt. Ja, die ist wirklich krankhaft. Ich denke, dass manchmal auch junge Leute, wenn man so spricht, oh, da will ich nicht hingehen, das sind ja nur lauter Ältere, da fühle ich mich ja total unwohl. Sag ich, warum denn? Warum fühlst du dich denn unwohl, wenn du mit erfahreneren Menschen zusammen bist? Ja, das ist auch schon ein Stück dieser Betrug des Teufels. Ich weiß auch andere junge Christen, die haben mir schon gesagt, ach, ich bin da in so einer Gemeinde gelandet mit lauter älteren Geschwistern und ich finde das so schön. Ja? Ich habe so viel Bereicherung erfahren im Austausch mit diesen reifen Christen, finde ich ganz toll. Das könnte man mehr hören. Ja, dieser Gegensatz, dass wir den ganz bewusst überwinden und dass wir wirklich auch bereit sind, Zucht und Selbstbeherrschung zu üben. Das ist heute überhaupt nicht gefragt, sondern der Zuchtloseste ist der coolste. Aber die Bibel sagt Zucht. Und ich möchte da noch mal ein paar Punkte zum Abschluss, noch ein paar Bibelworte lesen aus dem Buch der Sprüche. Ich empfehle es jedem jungen Christen und auch natürlich jedem Älteren, die Sprüche ganz bewusst zu studieren. Gerade auch im Hinblick auf diese Verführung der Geschlechterüberheblichkeit, jung gegen alt, da es steckt ganz viel Kostbares in dem Buch der Sprüche drin. Sprüche 1, Vers 7 und 8. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Nur Toren verachten Weisheit und Zucht. Höre, mein Sohn, auf die Unterweisung deines Vaters und verwirf nicht die Lehre deiner Mutter. Habt ihr es gemerkt? Die Verse kommen ganz direkt hintereinander. Wie kommt denn das? Nun, weil die Weisheit und Zucht, die unser himmlischer Vater uns geben will, zu einem guten Teil er uns über unsere Eltern geben will. Und wenn wir da nicht hinhören, dann verpassen wir einiges von dieser Zucht des himmlischen Vaters. Ja, das ist ein Zusammenhang. Sprüche 2, möchte ich auch noch einige Verse lesen. Da spricht ja ein Vater zu seinem Sohn, aber da spricht auch der himmlische Vater zu allen, die Kinder Gottes sind. Mein Sohn, wenn du meine Worte annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, sodass du der Weisheit dein Ohr leihst und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Wohlgemerkt, das ist an junge Menschen gerichtet, ganz speziell an junge Menschen, die suchend sind, die noch unfertig und ungeprägt sind, die ihr Leben noch vor sich haben. Denen gibt Gott solche Ratschläge. Ich lese weiter. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt, die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefällt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten, um dich zu erretten von dem Weg des Bösen, von dem Menschen, der Verkehrtes spricht, von denen, welche die geraden Pfade verlassen, um auf den Wegen der Finsternis zu wandeln, die sich freuen, Böses zu tun und frohlocken über boshafte Verkehrtheit, deren Pfade krumm sind und die auf Abwege geraten. Damit du auch errettet wirst von der Verführerin, von der fremden Frau, die glatte Worte gibt, die den Vertrauten ihrer Jugend verlässt und den Bund ihres Gottes vergisst. Denn ihr Haus führt hinab zum Tod und ihre Bahn zu den Erschlafften. Alle, die zu ihr eingehen, kehren nicht wieder zurück. Sie erreichen die Pfade des Lebens nicht mehr. Darum wandle du auf dem Weg der Guten und bewahre die Pfade der Gerechten. Denn die Redlichen werden das Land bewohnen und die Unsträflichen darin übrig bleiben. Aber die Gottlosen werden aus dem Land ausgerottet und die Treulosen daraus vertrieben werden. Und zum Schluss will ich vielleicht doch auch noch, das ist ein bisschen herausfordernde Kost, aber aus den Klageliedern etwas lesen, was auch für junge Menschen geschrieben ist. Ab Vers 25 in Klagelieder 3. Der Herr ist gütig gegen die, welche auf ihn hoffen, gegen die Seele, die nach ihm sucht. Gut ist's, schweigend zu warten auf die Rettung des Herrn. Es ist gut für einen Mann, das Joch zu tragen in seiner Jugend. Er sitze einsam und schweige, wenn er es ihm auferlegt. Er stecke seinen Mund in den Staub. Vielleicht ist noch Hoffnung vorhanden. Schlägt ihn jemand, so biete er ihm die Wange dar und lasse sich mit Schmach sättigen. Ihr merkt schon, das ist ein Geist, der ist uns leider fremd. Ja? Dabei ist es ein Weg des Segens. Stille zu halten der züchtigenden Hand des Vaters. Ruhig zu sein, anstatt aufzubegehren und viel zu reden und viel zu diskutieren. Und dann geht es weiter, Vers 40, lasst uns unsere Wege prüfen und erforschen und umkehren zum Herrn. Lasst uns unsere Herzen samt den Händen zu Gott im Himmel erheben. Ich denke, das ist eine wunderbare Sache. Wir haben die Möglichkeit, wenn wir merken, wir als Jüngere oder wir als Ältere sind da abgewichen, haben uns schuldig gemacht, vielleicht auch durch falsche Duldsamkeit, durch einen Mangel an Korrektur und Mut den eigenen Kindern gegenüber als Eltern oder eben als Kinder, als junge Menschen, durch einen Mangel an Respekt und Unterordnung, durch ein Liebäugeln mit dem breiten Weg. Wir dürfen umkehren. Wir dürfen Buße tun und dem Herrn unsere Dinge bekennen, die wir verkehrt gemacht haben. Und er schenkt einen Neuanfang. Er schenkt Erneuerung und Segen auf seinem Weg, besonnen, gerecht und gottesfürchtig zu wandeln. Das möchte ich jedem von uns wünschen, ganz besonders unseren lieben jungen Geschwistern, dass der Herr sie segnen möge auf diesem geraden Weg und ihnen auch die Kostbarkeit und Schönheit dieses Weges mit dem Herrn ganz groß machen möge. Amen. Ich möchte noch zum Abschluss mit uns beten. Ja, Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass dein Wort Licht wirft, ein unbestechliches, leuchtendes, helles Licht auf alle unsere Wege, auf die Entwicklungen, die wir heute in der Christenheit sehen, auf die Situation auch mit der Jugendverführung, die wir heute Abend behandelt haben, von deinem Wort her. Und wir können dich nur bitten, dass du Gnade schenkst, und ein Aufwachen schenkst für die jungen Christen, die sich verfangen haben in diesen Verführungsströmungen, die dieses moderne Christentum des breiten Weges angenommen haben. Viele wahrscheinlich ohne je eine Wiedergeburt erlebt zu haben, manche vielleicht auch als echte Gläubige, sie mitgerissen wurden von dieser Strömung. Ach, Vater, erbarme dich. Und erbarme dich über jeden jungen Christen, der in dieser heutigen Endzeit lebt, wo so viele verführerische Angebote an sein Herz kommen, dass du schenkst, dass sie doch in dieser ganz entschiedenen Nachfolge des Herrn Jesus stehen dürfen, dass sie sich selbst verleugnen, ihr Eigenleben in den Tod geben, dass sie besonnen und nüchtern und gottesfürchtig leben in dieser Welt, die voller Verführungen ist. Gib Gnade, Herr, gib geradlinige, entschiedene junge Männer und Frauen, die dir von Herzen dienen wollen, erfüllt mit deinem Geist, die bereit sind, auch den schmalen Weg zu gehen und auch den Weg der Unterordnung, den Weg des Gehorsams zu gehen, Herr, der heute so unbeliebt und so verspottet und verachtet ist. Wir bitten dich, dass du ein Aufwachen schenkst unter den vielen irregeführten Menschen, die diese falsche Gottesvorstellung haben, diesen falschen Weg, dieses falsche Evangelium gehört haben, dass doch noch etliche sich bekehren können, auf den echten Weg des Glaubens finden. Wir bitten dich aber auch für uns Ältere, die wir oftmals nicht mit der rechten Liebe und Entschiedenheit auch Stellung genommen haben zu falschen Entwicklungen, zu falschen Dingen, die wir vielleicht auch unseren Kindern und Enkeln zu wenig klare Orientierung gegeben haben. Dass du uns Gnade schenkst, uns vergibst, dass du schenkst, dass wir Älteren wirklich auch für diese angefochtene junge Generation ernstlich beten, damit auch noch viele auf diesen klaren, schmalen Weg kommen, den du gewiesen hast in deinem Wort. Wir bitten dich ernstlich, Herr, dass du dein Wort segnest an uns, an allen, die es gehört haben und hören, Herr, und dass du wirkst durch deinen Geist, dass wir doch in dieser Endzeit wirklich in Treue, alt und jung, gemeinsam dir nachfolgen können. Wir danken dir dafür. Amen.